NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich auf einen schönen Abend mit Ihnen. Mein heutiger Gast ist jemand, der sich zwischen Akten und Anträgen genauso wohl fühlt wie zwischen Zeilen und Geschichten. Mario Beke Schuss ist in Braunschweig geboren und lebt heute in Hannover. Und sein neuester Niedersachsen-Krimi heißt Teufelsspringen. Dann geht es nach Basinghausen in die Region Hannover. Seit 94 Jahren die Adresse für Theater im Sommer. Die Deister Freilichtbühne. Dieses Jahr wird der Kinoklassiker Madagaskar aufgeführt. Und da haben wir einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Einen schönen Abend. Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Mein heutiger Gast ist jemand, der sich zwischen Akten und Anträgen genauso wohl fühlt wie zwischen Zeilen und Geschichten. Er heißt Mario Beke Schuss, ist 1979 in Braunschweig geboren und lebt heute in Hannover in der Südstadt und arbeitet in einem Ministerium. Doch seine literarische Heimat, das muss man schon sagen, die liegt eindeutig in seiner Geburtsstadt Braunschweig. Ob jetzt der Bahnhof beobachtet wird, Erinnerungen an Jugendorte oder Spaziergänge, auf den Spuren seiner Figuren. Bei ihm ist es so, dass Realität und Fiktion oft auf ganz persönliche Weise miteinander verschmelzen. Über das Schreiben, über die Heimat und die ganz vielen kleinen Momente, die große Geschichten in sich tragen, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Er ist nämlich bei mir im Studio zu Gast. Ich freue mich sehr. Hallo Mario.
Ich freue mich auch. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Gab es damals eigentlich einen Ort in Braunschweig, an dem du stundenlang verschwinden konntest, in Gedanken oder auch ganz real?
Also mein Lieblingsort in Braunschweig ist tatsächlich an der Oker. Ich bin in der Nähe der Oker aufgewachsen und die zieht sich ja einmal um das ganze Stadtgebiet herum. Und da einfach irgendwo in einem Park zu sitzen, das geht ja auffällig und unauffällig, das ist für mich einfach ein Rückzugsort, ein Wohlfühlort und vielleicht auch manchmal ein Versteck, um die Gedanken schweifen zu lassen.
Was hat deine Jugend in Braunschweig geprägt und was hat dich zum Schreiben gebracht?
Das sind für mich eigentlich zwei unterschiedliche Fragen, die ich mal nacheinander beantworten möchte. Geprägt hat mich sicherlich als Kind der 80er Jahre, dass ich ja nun mal bin, dass wir im Zonenrandgebiet gewesen sind. Es gab die unmittelbare Nähe zur damaligen innerdeutschen Grenze und als zum Beispiel die Mauer gefallen ist 1989, da war das für mich als Kind unglaublich präsent. Ich kann mich da bis heute noch dran erinnern und auch alles, was nach der Wende kam, dass wir zum Beispiel bei uns auf der Schule Schülerinnen und Schüler aus den dann neuen Bundesländern aufgenommen haben, ist sicherlich etwas, was für Braunschweig für diese Zeit sehr spezifisch gewesen ist. In die Schulzeit fällt auch die Leidenschaft für das Schreiben, um jetzt das mal gleich mit aufzugreifen, denn Schreiben, überhaupt Deutsch als Schulfach, das war schon immer mein Favorit. Ich habe schon immer sehr gerne geschrieben und ja, das hat sich dann am Ende wie so ein roter Faden durch mein Leben durchgezogen, wobei es bis zum ersten Kriminalroman doch sehr lange gedauert hat.
Du arbeitest in einem Ministerium und du schreibst aber Krimis. Wie passt das zusammen?
Das passt insofern zusammen, als dass ich zum einen im Ministerium selbst im täglichen Schreibfluss bin. Und in einem Ministerium kann es manchmal so spannend zugehen wie in einem Krimi. Politik ist durchaus sehr, sehr spannend. Das, was ich da aber täglich an Texten schreibe, das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit Belletristik. Ich persönlich lese aber sehr gerne Krimis und als dieser Wunsch immer stärker wurde, mal ein Buch zu schreiben, da stand für mich fest, das muss dann auch ein Krimi sein.
Wann war der Moment, wo du gesagt hast, so jetzt geht's los, jetzt fange ich an zu schreiben?
Die zündende Idee für meinen ersten Krimi Gausberg, die hatte ich 2013. Da war ich 34 Jahre alt und habe damals Ideenskizzen angefertigt und einfach mal drauf losgeschrieben. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Und dann kam, wie es so oft ist, das Leben auch dazwischen, Hobbys, irgendwelche anderen Dinge, die mich abgelenkt haben. Und es gab in diesem Schreibprozess dann immer wieder sehr große Unterbrechungen. Und den Faden so richtig wieder aufgenommen habe ich wirklich erst 2020, während der Corona-Zeit, als wir alle irgendwie zu Hause saßen und das Gefühl hatten, uns ablenken zu wollen, irgendwie betätigen zu wollen. Und da habe ich meinen USB-Stick nochmal aus der Schreibtischschublade rausgeholt und habe gedacht, so jetzt. Und dann hat es geklappt. Dann habe ich tatsächlich dieses Buch innerhalb von 3 Monaten fertig geschrieben.
Du hast ja ein ganz feines Gespür für Menschen und auch für Orte, wenn man deine Krimis liest. Wie viel Recherche steckt dahinter? Beobachtest du die Menschen? Sitzt du teilweise einfach da, beobachtest? Oder wie läuft das?
Ja, ganz genau. Ich sage immer, das Leben an sich ist die größte Inspiration. Man muss eigentlich nur mit offenen Augen durch die Weltgeschichte gehen und Menschen beobachten. Das mache ich sehr gerne, sei es in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch ein guter Tipp von mir ist immer das Wartezimmer beim Arzt. Und tatsächlich habe ich dann mein Handy dabei und mache mir manchmal direkt Notizen in das Handy. Da, wo das sich anbietet, natürlich nicht im Wartezimmer, mache ich auch manchmal Fotos oder kleine Videos und speichere mir das dann ab. Und ich bin aber auch ansonsten in Gesprächen mit Kollegen, Freunden sehr aufmerksamer Zuhörer. Und das ist so die Essenz, die ich dann daraus ziehe für meine Bücher.
Und wenn du in Braunschweig unterwegs bist, gibt es da einen Ort, wo du sagst, da kommen die besten Ideen, wenn ich mich da aufhalte?
Sagen wir es mal so, ich kann jetzt nicht abstreiten, dass ich mich Kindheits- und Jugenderinnerungen bediene bei meinen Büchern. Und die liegen ja nur mal ein paar Jahre zurück. Das heißt, ich muss dann auch nochmal an diese Orte zurückkehren und mir vor Ort anschauen, wie sieht es da eigentlich heute aus? Und in den Büchern kommt ja auch Hannover immer vor, wenn auch etwas zweitrangig, sage ich mal vorsichtig, weil ja Braunschweig meine Heimat ist, aber Hannover mein Zuhause und ich ja auch mit diesen beiden Städten und der Rivalität der beiden Städte spiele in den Büchern. Und in Hannover wiederum habe ich diese Kindheitserinnerung nicht. Also da muss ich tatsächlich, was die Orte angeht, weniger Recherche betreiben. Aber den Ort, die Quelle der Inspiration als solche, den gibt es jetzt nicht, nein.
Dein aktueller Niedersachsen-Krimi heißt Teufelsspringen. Worum geht's?
Ganz kurz gesagt, es geht tatsächlich um 2 Fälle. Es geht um einen ungelösten Cold Case aus dem Jahr 1993, also sprich einen Mordfall, der nicht aufgeklärt werden konnte. Und es geht um einen aktuellen Mordfall, und zwar an einer jungen Transfrau, die ermordet im Braunschweiger Museumpark gefunden wird. Und diese beiden Fälle, der Cold Case von vor über 30 Jahren und der aktuelle Mordfall, die zeigen dann Parallelen auf, sodass plötzlich beide Fälle zusammengedacht werden müssen.
Bei deinen Niedersachsen-Krimis ist das da so, dass es völlig egal ist, ob ich jetzt erst den Teufelsspring lese und dann den anderen oder bauen die so ein bisschen aufeinander auf?
Es ist eine Krimireihe, das muss ich fairerweise sagen. Das heißt, es gibt Serienfiguren und das Leben dieser Serienfiguren, das entwickelt sich natürlich weiter. Wenn ich daran interessiert bin, wie es mit dem Leben meines Hauptkommissars denn so weitergeht, dann empfehle ich den Menschen immer mit Band 1 auch anzufangen. Aber es sind in sich abgeschlossene Kriminalfälle. Das heißt, wer da jetzt nicht so viel Wert drauf legt oder sagt, also dieser Kriminalfall, der spricht mich überhaupt nicht an, der kann die Bücher auch in anderer Reihenfolge lesen.
Ich habe schon mit einigen Autoren und Autorinnen gesprochen und da gibt es immer so Lieblingsfiguren in ihren Büchern. Ist es bei dir auch so? Wer ist so deine Lieblingsfigur, an der du besonders hängst?
Es gibt tatsächlich eine Lieblingsfigur und das ist erstaunlicherweise nicht mein Protagonist, obwohl ich natürlich alle Figuren gerne mag. Aber das ist Birgit, genannt Biggie Hüfkens. Das ist die Teampartnerin meines Protagonisten in den ersten beiden Bänden. Und Biggie ist eine sehr gestandene Ermittlerin, etwas über 50 würde ich sie schätzen. Und eine Frau, die ein ganz tolles Feingespür hat für Ermittlungen, aber auch tatsächlich Haare auf den Zähnen haben kann und meinem doch sehr eigenbrötlerischen Hauptkommissar ordentlich Kontra gibt. Und das Charmante ist, dass sie aber auch ein ganz großes Herz hat, was sie, ohne zu viel zu verraten, meinem Hauptkommissar auch sehr weit öffnet.
Du hast jetzt Teufelsspringen rausgebracht, den Niedersachsen-Krimi. Hast du schon wieder was irgendwie in petto, wo du sagst, da arbeite ich dran? Oder ist jetzt erstmal Ruhe? Oder kannst du gar nicht ohne schreiben?
Also ohne schreiben kann ich gar nicht. Es ist ja letztendlich so, dass ich in der sehr komfortablen Situation bin, dass ich mein Hobby, meine Leidenschaft zu einer Nebentätigkeit ausgebaut habe. So sage ich es immer, weil ich meinen Hauptjob im Ministerium behalte. Ich dort aber tatsächlich mittlerweile ein paar Stunden reduziere, um das mit dem Schreiben noch unter einen Hut zu bekommen. Und das rechnet sich auch, weil ich oft gefragt werde, kann man vom Schreiben eigentlich leben? Nein, das kann man in der Regel nicht. Das würden jetzt, glaube ich, 95% aller Autoren in Deutschland so bestätigen. So. Die Krimireihe ist von Anfang an auf 4 Bände angelegt gewesen von mir. Und zwar deshalb, weil ich mich durch die Jahreszeiten durchgearbeitet habe. Jedes Buch spielt in einer Jahreszeit. Teufelsspring schließt jetzt die Reihe mit dem Winter ab. Und damit ist ein Jahr im Leben meines Hauptkommissars erzählt. Ich gebe aber zu, dass ich natürlich sehr an diesen Figuren hänge und dass ich auch Ideen für weitere Bände habe. Und vor allem, und das freut mich sehr, gibt es sehr viele Leserzuschriften, die sich einen 5. Band wünschen. Bei diesem 5. Band mache ich mir gerade sehr viele Gedanken, aber er ist noch nicht wirklich zu Papier gebracht. Ich brauche einfach eine kreative Pause von diesen Figuren. Es war wirklich so, dass ich zwischenzeitlich mit dem Hauptkommissar abends ins Bett gegangen bin und mit seiner Teampartnerin morgens aufgestanden. Und das ist da nicht gut. Ja, also ich möchte halt nicht auf Masse produzieren, sondern auf Qualität Wert legen. Aktuell arbeite ich aber trotzdem an einem Buch. Ich nenne es liebevoll ein Ausreißerprojekt. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und zwar habe ich eine gute Freundin, meine Co-Autorin darf ich jetzt sagen, Michaela Metzner, mit der ich gerade gemeinsam an einem Buch schreibe, was vollkommen anderes. Wir schreiben an einem sogenannten Romantic Thriller.
Wow.
Genau. Klingt jetzt erstmal etwas hochgestochen, aber tatsächlich heißt das Genre so. Man würde es ja als romantischen Thriller übersetzen. Es ist ein Genre, was in Deutschland noch relativ neu ist, sich aber vor allem in den USA großer Beliebtheit erfreut. Und wir sind auf dieses Genre gekommen, weil Michaela Metzner bisher ausschließlich Liebesromane veröffentlicht hat, die ihr beim Ausland spielen. Und ich halt der Krimimann bin. Und wenn wir unsere Kompetenzen in einen Topf werfen und einmal umrühren, dann kommt da eben ein romantischer Thriller bei raus. Das haben wir angefangen, eigentlich weil wir Lust hatten, mal zusammen ein Buch zu schreiben und freuen uns sehr, dass wir aber für dieses Buch tatsächlich einen Verlagsvertrag angeboten bekommen haben und sagen können, dass das Buch nächstes Jahr im Oktober 26 veröffentlicht wird.
Dann würde ich sagen, treffen wir uns im nächsten Jahr wieder und
sehr
ihr erzählt
gerne.
Beide mal ein bisschen, wie das
sehr
mit dem
gerne.
Buch und eurer Zusammenarbeit gelaufen
genau.
ist. Großartig. Ich danke dir, dass du heute hier zu mir ins Studio gekommen bist, in den Kulturspiegel. Und wenn Sie Lust haben, mal den aktuellen Niedersachsen-Krimi oder eben die 3 anderen Bände zu lesen von Mario Bekeschuss. Der aktuelle heißt Teufelsspringen und ist im Gemeiner Verlag erschienen und kostet 15 Euro. Schön, dass du da warst. Vielen Dank,
Dankeschön.
Mario.
Dankeschön.
Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel. Sie ist in Barsinghausen in der Region Hannover seit 94 Jahren die Adresse für Theater im Sommer. Ich spreche von der Deister Freilichtbühne. Dort bringen etwa 200 Personen zwischen 4 und 73 Jahren Theaterstücke, aber auch Musicals auf die Bühne im Wald. Und das alles ehrenamtlich. Dieses Jahr wird der Kinoklassiker Madagaskar aufgeführt, rund um die Abenteuer der Giraffe, der Nilpferddame und des Zebras. Svenja Estner hat einen Blick hinter die Kulissen geworfen.
3 Stunden vor Beginn der Vorstellung wird das Bühnenbild aufgebaut. Und auch Paulina Barlow kommt gerade an. Sie spielt und singt im Stück eine Tierpflegerin und ist schon seit 2016 Mitglied im Ensemble. Daher sind die Abläufe eingespielt.
Man holt sich sein Mikroport, wenn man natürlich eine Sprech- oder Gesangsrolle hat. Man macht ein Aufwärmen, ein Einsingen, dann geht man in die Maske, lässt sich schminken, zieht sein Kostüm an und dann lässt man nochmal seinen ganzen Alltag los und dann ist man bereit für die Bühne.
Nach dem Einsingen und der Maske
grundiere mein Gesicht in so ziemlich der hellsten Farbe, die wir haben.
Huschen immer wieder Menschen in halbfertigen Kostümen auf die Bühne. Die Techniker regeln dort die Lautstärke der einzelnen Mikros ein. Dann darf keiner mehr die Bühne betreten und das Publikum wird eingelassen. Knapp 650 Personen und das trotz des wechselhaften Wetters. Dann geht es los.
It's Showtime!
Zum Finale kommen alle 70 Darsteller nochmal auf die Bühne. Paulina ist kaputt, verschwitzt, aber sehr glücklich.
Das Publikum war heute unfassbar gut drauf. Die haben das Wetter richtig gut verkraftet, die waren super gut drauf. Die haben gelacht, die haben geklatscht und einfach alle waren glücklich, glaube ich.
Und wenn Sie Lust haben, schauen Sie einfach vorbei. Das Stück Madagaskar wird noch bis zum 13. September auf der Deister Freilichtbühne in Barsinghausen aufgeführt.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer einen schönen Dienstag. Dino Angels, eine deutsche Girlband, feiern ihr 25-jähriges Jubiläum. Ein Revival mit einigen Konzerten. Am Wochenende sind sie beim Kultursommerfestival in Lüneburg aufgetreten und wir waren dabei. Dann geht es ins Modersohn-Museum im niedersächsischen Fischerhude. Die Jahre der größten Erfolge des Worps-Weder-Malers Otto Modersohn stehen jetzt im Mittelpunkt der neuen Sonderschau. Und wir waren in Wilhelmshaven. Dort dreht sich nämlich in der Kunsthalle alles um den Mythos Meerjungfrau. Schön, dass Sie dabei sind. Der Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Sie kennen sie sicher auch, die No Angels, eine deutsche Kultformation aus der großen Zeit der Girlbands. Und damals in den 2000er Jahren eine der ersten deutschen Bands, die aus einer Castingshow heraus berühmt wurde. Dieses Jahr feiern die vier ihr 25-jähriges Jubiläum und das mit ein paar Konzerten. Am Wochenende beim Kultursommerfestival in Lüneburg ist die Band aufgetreten. Für viele ein Abend der Nullerjahre-Nostalgie. Lisa Göllert war dabei.
3, 2, 1, I daylight in your eyes.
I wanna be sunlight, only warmer.
I wanna be daylight in your eyes.
I wanna be a love, only stronger. I wanna be daylight.
So klingt es, wenn sich die Fans für die No Angels warm singen. Und dann steht die Girlband plötzlich mit Glitzerhose auf der Bühne, tanzt mit schnellen Choreos vor den gut 1800 Zuschauern beim Lüneburger Kultursommer zu ihrem größten Hit. Ein bisschen wie früher. Mit etlichen Nummer-1-Hits gelten sie immer noch als die erfolgreichste Girl-Pop-Band Deutschlands, verkörpern für viele den Pop-Sound der 2000er Jahre. Lange war es still um die No Angels, seit einigen Jahren geben sie aber wieder Konzerte. In der Einsamkeit der Corona-Pandemie haben die Fans ihnen neue Energie gegeben, sagt Bandmitglied Jessica.
Und dass jeder irgendwie so alleine zu Hause war und die verbinden mit der Anfangs-No Angels-Zeit einfach was Schönes und Tolles und das hat Kraft gegeben und Liebe gegeben und das haben die sich wieder geholt, das hat dann uns wiederum angesteckt und das ist seitdem so ein Zahnrad, was so ineinander geht mit anderen Zahnrädern.
Nach 25 Jahren in der Musikbranche hat sich im Leben der vier Sängerinnen auch privat viel verändert. Erwachsener seien sie geworden, wie sie erzählen. Nostalgie, das schwingt für viele Zuschauerinnen und Zuschauer beim heutigen Konzert mit.
Aus der Kindheit, Popstars. Ich war damals 9 und ich habe die vergöttert, ich habe sie geliebt.
Eine lebenslange Fanliebe, die Konzerte, die einen mitreißen, dann ist man gehypt nach jedem Konzert, will auf noch mehr Konzerte.
Wir waren früher als Kinder auch immer total die Fans, haben zusammen zu den Liedern getanzt und uns immer angerufen, wenn die No Angels gerade im Fernsehen waren.
Nicht mal 20 Jahre alt waren einige der No Angels, als sie in der Fernsehsendung Popstars gecastet wurden. Auch wenn es nicht immer leicht war, würde Bandmitglied Nadja alles in ihrer Karriere wieder genauso machen.
Also natürlich gab es so super viel auch Misserfolge und Fehler, die man gemacht hat. Aber das gehört ja einfach dazu. Ne? Also man kann das ja nicht einfach skippen.
Nach gut 80 Minuten ist das Konzert vorbei. Die Fans treten zufrieden den Heimweg an.
Herausragend, ist genau so, wie man sich das vorgestellt hat eigentlich. Ne? Stück Kindheit, Jugendheit und so. Herrlich.
Wir hätten gern noch mehr Daylight gehört.
Das ist super.
Super.
Das war klasse.
Das war für mich so eine richtige Zeitreise, so in die Kindheit, Jugend zurück. Also ich habe mich gefühlt wirklich Diddleblätter sortieren sehen bei den Liedern.
Und noch mehr gute Nachrichten. Die Band habe ein neues Album aufgenommen und plane auch Konzerte im nächsten Jahr.
Und wer die No Angels gerne noch hören möchte, der hat am 14. August die Chance dazu. Da treten sie nämlich in Bremerhaven auf. Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstagabend. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Die Jahre der größten Erfolge des Worpsweder-Malers Otto Modersohn stehen im Mittelpunkt der neuen Sonderschau im Modersohn-Museum im niedersächsischen Fischerhude. Darunter sind auch überraschend lichte, helle Bilder des Moormalers Modersohn. Ausgestellt werden viele bislang noch nie gezeigte Leihgaben aus allen Teilen Deutschlands. Maren Mommsen hat sich die Schau gemeinsam mit ersten Besuchern angeschaut.
Wunderbar gemalt wurden, also manche wie ein Foto. Also das ist natürlich schon toll.
Also wie die Menschen so zurücktreten und Teile der Natur werden, das scheint mir wichtig zu sein und das hat mich beeindruckt zumindest.
Die ersten Besucher in der neuen Ausstellung im Otto-Modersohn-Museum in Fischerhude waren begeistert von den Gemälden, die jetzt dort ausgestellt werden. Besonders ungewöhnlich sei das Gemälde Herbstmorgen am Moorkanal von 1897. Das habe ein Bremer Sammler dem Museum geliehen, erzählt die Enkelin des Malers Antje Modersohn.
Das Besondere an dem Bild ist, dass es sehr hell ist in der Wirkung. Also ein lichter, heller Herbstmorgen. Und das Haus, was man hier sieht, und den Moorgraben, die Spiegelung im Wasser. Und das ist alles eine große Komposition, die Otto Modersohn des Öfteren in dieser Art gemalt hat. Das Haus hat er mehr oder weniger umrundet. Es gibt mehrere Bilder, die dieses Haus im Mittelpunkt haben.
Gezeigt wird auch der Moortümpel, ein relativ kleines quadratisches Gemälde ohne den typischen weiten Horizont. Hier hat der Maler eine ungewöhnliche Perspektive gewählt.
Ein Lieblingsbild ist hier ein Moortümpel und da spiegelt sich auch der Himmel im Wasser. Und es ist sehr stilisiert dargestellt. Ein kleines Blümchen kann man sehen. Also es ist sehr reduziert im Grunde nur auf diese Wasserpflanzen, die Wasserspiegelung. Und man sieht keinen Horizont. Also es ist der Blick in einen Moortümpel.
Zu sehen sind auch drei verschiedene einzelne Birkenstämme. Der eine fast verspielt mit einem Schwung im Stamm, ein anderer mit einer Gabelung und ein dritter, der quasi schnörkellos in den Himmel ragt. Eine Besucherin aus Cuxhaven steht glücklich vor den Bildern.
Das ist jetzt hier, was sehr gut die norddeutsche Landschaft wiedergibt und das ist eigentlich meine Heimat.
Gleich neben den Birkenstämmen steht ein roter Stuhl. Auch der gehört zur Ausstellung. Den sollten Sie sich näher ansehen. Antje Modersohn erklärt, warum.
Ja, hier sehen wir einen Stuhl aus einer Serie von Heinrich Voglers Möbeln. Und auf diesem Stuhl ist ein Blumenemblem eingeschnitzt und bemalt. Und der Stuhl ist in Knallrot. Und da ist unten dran ein kleines, wie nennt man das, so eine Vignette. Und da steht unten eingeritzt in dieses Holz HVSLOM. Das heißt Heinrich Vogler, seinem lieben Otto Modersohn.
Und ein Besucher aus Süddeutschland empfiehlt, sich insgesamt viel Zeit für diese Ausstellung zu nehmen.
Auf jeden Fall, also würde ich jedem empfehlen, hier mal herzukommen, sich die Bilder anzuschauen und auch sich mal hinzusetzen und einfach mal das Bild auf sich wirken zu lassen. Nicht nur einfach durchgehen und in 20 Minuten ist man wieder draußen.
Wer das jetzt selbst nach einer Anfahrt durchs Teufelsmoor nach Fischerhude mal ausprobieren möchte, hat dazu noch bis Mitte Oktober Zeit. Denn so lange zeigt das Otto Modersohn Museum jetzt täglich die aktuelle Ausstellung mit den vielen Leihgaben des Künstlers.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Schön, dass Sie dabei sind. Die kleine Meerjungfrau, eines von über 160 Märchen, die der dänische Schriftsteller Hans Christian Andersen verfasst hat. Gerade war sein 150. Todestag. Und noch immer beherrscht die Geschichte der kleinen Meerjungfrau das aktuell gängige Bild des Mythos Meerjungfrau in unserer Gesellschaft. Eine Schau in Wilhelmshaven will damit nun aufräumen und zeigt neue Blickweisen auf ein antikes Thema. Nadja Jakub war dort.
Mit ihrer Soundinstallation erweckt Tamara Göringer einen Mythos zum Leben. Wir sind alle Meerjungfrauen, we are all mermaids, so heißt die Ausstellung in der Kunsthalle Wilhelmshaven. Dafür hat sich die Frankfurter Künstlerin auch in die Pose eine der bekanntesten Meerjungfrau-Skulpturen der Welt begeben, die der kleinen Meerjungfrau aus Bronze von Edvard Eriksen. Eine Verbildlichung des dänischen Kunstmärchens von Andersen und seit 1913 das Wahrzeichen von Kopenhagen. Die 31-Jährige hat davon einen Silikonabdruck mit Netzstoff gemacht, der jetzt in Wilhelmshaven zu sehen ist. Es ist eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und seiner Sexualität.
Ich habe selber in der Skulptur gesessen. Es hat ja sowohl diesen Fischschwanz, dann aber auch den weiblichen Oberkörper. Aber ich habe viele Sachen auch gelesen, wo es dann auch mit so Phallus-Unterteil, das für mich ein Thema sowieso ist, dass wir halt irgendwie so beides in uns tragen.
Die Meerjungfrau als Sinnbild heute nicht mehr nur für reine Weiblichkeit, sondern für den fließenden, fluiden, wie es in der Ausstellung heißt, Übergang zwischen den Geschlechtern. Ist die Rede von der Meerjungfrau, muss heute auch die Rede von dem Meerjungmann sein, sagt Kunsthallenleiterin Petra Stegmann.
Ich glaube, das spiegelt unsere Zeit ganz gut wider und ich finde, es ist ja auch auf jeden Fall eine ganz tolle Errungenschaft, auch wirklich der letzten Jahre, dass nicht mehr alle Menschen sich immer so festlegen müssen und sich als Mann oder Frau definieren müssen, sondern dass es eben dieses Dazwischen auch gibt.
Klischees aufbrechen, das wollten die Kuratorinnen Petra Stegmann und Lisa Diekwisch und schlagen mit den Werken von 14 bildenden Künstlern Brücken zu Themen wie Feminismus und Queerness.
Diese ganze Ausstellung soll halt zeigen, dass mehr Jungfrauen einfach mehr sind als die Disney-Ariel. Also es gibt eine sozusagen eine unglaubliche Bandbreite, die einfach sehr viel mehr ist als diese Mythologie, die wir primär kennen, die sich eigentlich primär auf das Märchen von Andersen bezieht, wo halt eine junge, jungfräuliche Meerjungfrau sich unsterblich in einen Prinzen verliebt.
Im Märchen steht Undine vor drei Bedingungen für die Liebe auf festem Boden. Sie darf nie wieder nach Hause zurück, verliert ihre Stimme und wird unsagbare Schmerzen beim Gehen haben. Die Meerjungfrau diente in der Historie immer als Projektionsfläche für Ängste, Sehnsüchte und Weltvorstellungen, so wie in dem Märchen. Doch der jahrtausendealte Mythos erzählt auch von einer dunklen, mächtigen Seite, so Lisa Diekwisch.
Eigentlich waren diese Meerfrauen oder Meerwesen unglaublich starke Figuren, die zum Beispiel bei den Inuits für die Verteilung der Jagdbeute zuständig waren, die Mächte hatten über Sturm, Gezeiten. Und in dieser Ausstellung geht es genau darum, auch zu zeigen, dass dieses Thema einfach sehr viel breiter ist.
Wie breit? Das zeigt auch die Vielfalt der Medien, die benutzt wurden. Von einem digital erstellten Wandbehang, der an die höfische Tapisserie des 18. Jahrhunderts erinnert, über eine Porzellanskulptur, der über ein Video multimedial Leben eingehaucht wird, bis hin zur Fotokunst von Simon Ringelhahn. Er hat mit seinen eigenen Tränen Abzüge gemacht, bedient sich damit der Technik von der Vermischung von Salzwasser und Silbernitrat, einer fast prähistorischen Methode der Fotoentwicklung. Dazu inspiriert hat ihn die Geschichte der Sirene, dem Meereswesen aus der griechischen Mythologie, das die vorbeifahrenden Schiffer mit ihrem Gesang anlockt.
Wenn sie keinen Mann über Bord bekommen hat, also quasi das nicht geschafft hat, den Mann zu bekommen, sich aus Scham selbst versteinert und das tut, indem sie quasi das Wasser ausweint, bis sie sich selber zum Stein wird. Wenn man dann von den Wesen, die damals aus dem Wasser an Land gestiegen sind, die Möglichkeit überhaupt an Land zu leben, das Wasser in sich zu tragen ist. Und ich sehe dann quasi die Träne auch als diese Ursuppe, aus der wir mal gestiegen sind.
Wie viel er dafür weinen musste, bleibt ein Rätsel. Bis zum 5. Oktober läuft die Ausstellung. Geplant sind ein Kinderprogramm, Literatur- und Filmabende und ein Konzert gemeinsam mit der Musikreihe Klassik am Meer.
Es hat wieder ganz viel Spaß mit Ihnen gemacht, der Kulturspiegel am Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Und ich freue mich schon auf kommende Woche. Da hören wir uns dann nämlich wieder mit schönen Themen aus der Kultur hier bei uns im Land. Jetzt geht es aber erstmal traumhaft weiter. Viel Spaß dabei. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.